Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die ersten 4 Spiele der neuen Drittligasaison sind gespielt und deshalb schauen wir uns heute nochmal die ersten 4 Spiele der Schanzer an und reden über das grundweg neue positive Gefühl, das sich in Ingolstadt eingestellt hat. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Heute sitzen wir wieder nur zu zweit hier. Ich sitze hier zusammen mit dem Martin.
Hallo zusammen.
Und heute haben wir unsere erste Folge der laufenden Drittligasaison. 4 Spiele sind gespielt. Es ist Samstag nach dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Und ich würde sagen, bisher sind wir doch sehr glücklich mit dem, was uns die laufende Saison so gebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerken konntet, aber wir haben hardwaretechnisch etwas upgegradet. Was bedeutet, dass ihr audiotechnisch hoffentlich jetzt ein bisschen besser zu verstehen sind als vorher. Also ich kann euch versprechen, inhaltlich ist es immer noch genauso durchwachsen wie vorher.
Gerade wo Bene unpässlich ist heute.
Genau, also vor allem, was jetzt heute so fußballtaktisch, Sachverstand und so angeht, wird es heute etwas dünn.
Ja, man fragt sich zu Recht, wenn man die Ergebnisse sieht und dann nur uns beide dahinter, über was wir heute eigentlich reden. Aber uns wird schon was einfallen.
Ja, wir haben auch kurz überlegt, ob wir heute nur eine Sonderfolge über die Trikots machen, weil ich glaube, das könnten wir trotzdem auch, nachdem wir letztes Mal schon drüber geredet haben, nochmal locker 90 Minuten füllen, nur mit Trikot-Rant. Aber vielleicht reden wir auch mal über die positiven Sachen. Boah, ja. Dann fangen wir mal an, oder? Also, wir haben 4 Spiele hinter uns. Das erste Spiel, Auftaktspiel in Jena am Montagabend. Martin, Gefühle zum Spiel Auswärtsspiel in Jena, das letzte Mal war vor 10 Jahren da, 11 Jahren ungefähr.
Hat sich offensichtlich nichts verändert an diesem Stadion, würde ich mal sagen.
Die Dixie-Klos stehen immer noch genauso da, wie sie auch vor 10 Jahren da standen.
Ja, ich war nicht drin, aber die Begeisterung hielt sich irgendwie im Grenzen, oder?
Ich habe mir auf jeden Fall direkt erstmal den Kopf gestoßen beim Rausgehen aus dem Dixie-Klo. Ich hatte am nächsten Tag irgendwie so eine rote Schramme am Kopf, hat meine Freundin schon gefragt, was ich gemacht habe. Ja, ansonsten schöne Aussicht in dem Stadion immer noch. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern.
Vor allem mit Sonnenuntergang war das echt ganz, ganz cool. Das war der einzige Vorteil des Montagabendspiels vermutlich.
Das war einfach mal diese Fußballromantik, die wir uns gewünscht haben in der dritten Liga scheinbar. Auch wenn die Thüringer Bratwurst ziemlich scheiße war.
Ja, es war so schön, dass man uns dann auch noch über eine halbe Stunde, glaube ich, in den Gästeblock gesperrt hat, um erstmal die Heimfans nach Hause zu lassen, weil Ingolstadt hat ja Montagabend auch keine weite Heimreise mehr. War durchwachsen, aber...
Ja, wobei ich schon dümmere Ideen gesehen habe. Also Hinfahrt war auch schlechter als die Rückfahrt, muss ich sagen. Von dem her. Egal, jetzt mal rum. Schön, viel wieder Jena, toll, alles Abend, Montagabend erstmal Proteste der Heimkurve. Intensiv mit, ja, kann man jetzt nicht drum streiten, wie cool man das findet. Also es gab quasi 3 kurze Spielunterbrechungen, weil massiv Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen wurden mit lauten Unmutsbekundungen Richtung DFB. Aber ansonsten wurde dann auch so ein bisschen Fußball gespielt. Ich würde sagen, zumindest in der zweiten Halbzeit. Also die erste Halbzeit war schon für mich schwere Kost. Also es war wirklich wieder so, oh, dritte Liga ist doch nicht so geil gefühlt.
Ja, also ich bin, oder unser Bus ist auch so ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe dann gerade noch die, ich weiß, war es die erste Aktion mit den Tennisbällen, die wir erlebt haben, oder war das schon eine
das der... Das war schon die letzte späteren?
Quasi. Ah, die letzte schon, okay.
War die vorletzte. Das war ja, intensiver wohl.
Waren auch ein bisschen zu spät, weil die Polizei in Jena da auch nochmal eine besondere Anreiseroute vorbereitet hatte und den Bahnübergang aber nicht einkalkuliert hatte. Mir kam es auch so vor, als hätte einerseits vielleicht diese Protestaktion auch so ein bisschen den Spielfluss vielleicht rausgenommen. Und ja, also auch wenn ich jetzt rückblickend auf 4 Spieltage schaue, war das wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit.
Auf jeden Fall, ja.
Nicht, dass da jetzt sonderlich viel zugelassen wäre, aber es hat noch relativ ideenlos zumindest auch im Offensivspiel ausgeschaut. Also es hat so ein bisschen Zeit gebraucht, um da reinzukommen, was ja okay ist, aber so kam es auf jeden Fall an.
Von beiden Seiten aber eben auch. Also, es war ja, ich meine, zu einem schlechten Spiel gehören meistens auch 2 Mannschaften und auch jeder war da nicht gut. Es war ja auch so, dass unsere Mannschaft quasi komplett umgebaut war. Jenas Mannschaft war, so wie ich es verstanden habe, auch, also ich glaube, da waren nur noch ein oder zwei aus dem letzten Jahr auf dem Feld. Genau. Also es war so ein typisches, viele neue, die sich noch finden müssen, spielen jetzt erstmal 45 Minuten Angstfußball gegeneinander. Das war natürlich nicht so schön anzuschauen. Entsprechend war die erste Halbzeit eigentlich für mich, boah, schön, ja, dass er mal vorbei war.
Ein Gauss-Schuss ist mir noch irgendwie hängen geblieben. Gauss, der ja im zentralen Mittelfeld gespielt hat oder im defensiven Mittelfeld, weil Thalhammer ausgefallen ist und dementsprechend vorgerückt. Ja, interessante Sache, weil es, ja gut, gab relativ wenig Alternativen in den Spielen drauf, dann Pentidis. Hat man gesehen, aber ja, die erste Alternative, die so eingefallen wäre, wäre wahrscheinlich Schröck, der dann auch wieder
kurzfristig sich verletzt hat. Genau. Also ist der eigentlich inzwischen wieder fit? Ich habe das wirklich gar nicht so mitbekommen. Was hatte der? Was macht? Ist der jetzt schon wieder fit eigentlich?
Ich glaube, er war ja auch eine Muskelverletzung, glaube ich auch, oder? Ich
will jetzt auch nicht falsches sagen, aber Spiele nicht wirklich im Feld. Also mich hat das auch total überrascht. Aber klar, wenn er verletzt ist, hat natürlich dann die Möglichkeit gegeben, das wieder erwarten, in Anführungszeichen wieder ein linker Verteidiger Heinloth gespielt hat.
Und Heinloth rechts, glaube ich, Kurzweg links. Aber
und dafür halt Gauss dann auf der 6.
Genau.
Ansonsten war das auch sehr nah an der Wunschaufstellung von euch. Also muss ich sagen, also wenn Thalhammer mal, also wenn Thalhammer fit gewesen wäre, wäre es ja sehr sicher so gewesen, dass Gauss links gespielt hätte und dafür Thalhammer auf der 6. Das wäre dann genau die Ausstellung gewesen, die aus dem Hörervotum kam.
Ja.
Nicht mehr. Nicht schlecht. Aber ja, es war viel Krampf, 45 Minuten lang. Und die zweite Halbzeit war ja, okay, ich meine, naja, war sie jetzt viel besser? Kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten. Das Gegentor, dilettantisch verteidigt, also fragt mich nicht, wer es war, aber läuft und läuft und läuft und läuft und wird einfach nicht angegriffen. Ich spiele den Ball quer und der schiebt ihn ein. Also da hat sich aber irgendwie niemand dazu wirklich bereit erklärt, erstmal auf den Ball von einem Mann drauf zu gehen, weil dann hätte man das frühzeitig sofort verhindern können. Das war quasi ein 2 gegen 4, das ganze Ding. Und das hätte nie passieren dürfen, aber
ja, es war schon eine Kontersituation, sag ich mal, wo du irgendwie selber in der Rückwärtsbewegung dann bist und dich irgendwie retten müsstest. Aber es waren, wie du sagst, genug Leute eigentlich hinter dem Ball, die einfach den Spieler hätten stellen müssen oder zur Not vielleicht auch ein cleveres Foul ziehen. Da ist einfach keiner wirklich in den Zweikampf gegangen.
Oder notfalls den Passweg zustellen.
Ja, genau, da war schon sehr viel Abstand und das, ja, war ja auch die erste Chance für Jena.
Quasi, war die einzige, die mir auch immer im Kopf geblieben ist. Das ist ein Abstimmungsproblem irgendwie. Also hast du das Gefühl, jeder dachte, vielleicht geht der andere drauf. Es passiert irgendwas und alle sind einfach nur kontinuierlich zurückgerückt und am Ende war einfach zu viel Platz da und dann schiebt er schön ein, aber das war auch eingeladen zum Toreschießen. Und dann, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal irgendwann? Also ohne ein Tor zu schießen, ein Spiel zu drehen, musst du auch erstmal schaffen.
Ja.
Mit einem Unglücksraben. Jetzt vergesse ich den Namen wahrscheinlich wieder. Marian Saar. Ja, super. Den Vornamen kriege ich einfach nicht auf die Kette, aber jetzt habe ich es geschafft. Ja, zweimal. Der erste war ein Wolfram-Freistoß, wenn ich mich richtig erinnere. Schon mit Schmackes getreten. Allerdings war das der erste von diesen beiden Eigentoren, das war schon auch schlecht gemacht. Also er versucht ihn dann irgendwie mit der Innenseite des Oberschenkels anzunehmen, rauszuspielen, irgendwas und stolpert ihn dann ins Tor. Natürlich unglücklich, aber den kann man auch anders klären. Den zweiten,
da kann er eigentlich nicht so sonderlich viel dafür.
Genau, den zweiten kann er aber nichts machen. Also wer was da, beißt der Freistoß. Und auch mit Volker Racho in den 16er, in den 5er gezogen. Verteidiger köpft den Ball raus und wieder Marian Saar kriegt dann noch Hinterkopf und er geht rein. Also es ist zwar offiziell sein Eigentor, aber ehrlich gesagt, da kann er wirklich gar nichts machen. Ja, schade ein bisschen für ihn, klar. Das war sein erstes Spiel für Jena, wie ich es im Nachhinein dann mitbekommen habe. Und im ersten Pflichtspiel für deinen Verein zwei Eigentore zu machen, das Spiel zu verlieren, ist natürlich jetzt vielleicht nicht der geilste Einstand. Aber, wie gesagt, also sehr viel Unglück kann man ihm jetzt nicht wirklich viel vorwerfen und wir nehmen es mal so mit, würde ich sagen.
Ja, am Ende des Tages, klar, aufgrund des Spielverlaufs irgendwie definitiv mit einem extrem blauen Auge davongekommen, ja, und trotzdem die maximale Punktausbeute da rausgezogen, ist natürlich ja, für uns ziemlich geil, für Jena extrem bitter, nachvollziehbar. ja, also ich glaube schon, dass mindestens ein Unentschieden da verdient gewesen wäre in dem Spiel. Das dann noch zu gewinnen ist schon, ja, eigentlich hätte man gedacht, das Glück für diese Saison aufgebraucht. Wie man jetzt in den folgenden Spielen sieht, ja, okay, war es noch nicht bei diesem Spiel aufgebraucht.
Ja, ja, aber, also ich würde da vielleicht die Kirche im Dorf laufen. Ja, es war schon ein bisschen glücklich, aber es ist halt genau das, was du gesagt hast. Also das müssen wir mal mitnehmen. Man beschwert sich sonst immer, ja, man spielt irgendwie toll und gut und holt sich keine Punkte. Und jetzt dann halt mal zum Auftakt gegen einen vermeintlich leichten Gegner, aber auswärts musst du auch einen leichten Gegner erstmal schlagen. Dann mit einer durchwachsenen Leistung trotzdem die 3 Punkte mitzunehmen. Mund abwischen, weitermachen. Von dem her,
ja, du hast in dem Spiel schon noch 2 Sachen gesehen. Im Endeffekt, dass jedes Spiel in dieser Liga auch erstmal in beide Richtungen immer kippen kann, egal wer der Gegner ist. Und dass es ja mindestens irgendwie bis zur 70. und 75. immer sehr, sehr, sehr knapp sein wird. Und zum anderen, dass unsere Mannschaft sich definitiv auch da noch finden musste, dass da in dem ersten Spiel bei weitem noch nicht alles perfekt war, das hat man schon mitgenommen. Und deswegen da mit 3 Punkten rauszugehen, ist natürlich ideal, weil ja die Unruhe wäre definitiv wahrscheinlich größer gewesen, hättest du da das Spiel 1-0 verloren am Ende. Auch dann wär's sicherlich kein Weltuntergang gewesen, aber einfach, wenn nicht auch eins aus Gesprächen irgendwie vor den Spielen und sei es unter Fans, mit Leuten aus dem Verein, mit Spielern irgendwie mitgenommen habe, dann ist es einfach, ja, um eine gewisse Ruhe da reinzubringen, wäre der Saisonstart schon extrem wichtig. Und so wie wir jetzt da sitzen, ist es natürlich die beste Ausgangslage, die man sich hätte wünschen können.
Genau. So, egal wie, 3 Punkte sind 3 Punkte und den Saisonstart positiv zu gestalten, haben wir auch noch nicht so oft geschafft in unserer Historie. Ja, vielleicht im ersten Spiel direkt noch ein Wort dazu. Wir haben direkt im ersten Spiel sehr auf die jungen Spieler gesetzt. Also Keller war ja dann mehr oder weniger überraschend wirklich in der Startelf. Auch Kaya, von dem wir ja auch schon ausgegangen sind, dass er das spielt, ist in der Startelf gestanden und dann kamen im Verlauf des Spiels alle 3 noch dazu, oder? Also Susek, Pintidis und Bilja dann für Kaya?
Nee, ich glaube, Diawuzi kam, Pintidis war im ersten Spiel nicht dabei.
Pintidis nicht.
Genau, okay, aber trotzdem ja auch eine sehr, sehr junge Bank.
Und auch von Anfang an sehr viel Vertrauen eben in diese jungen Spieler, vor allem in so einem wichtigen Spiel, von dem du sagst, wir müssen es eigentlich unbedingt gewinnen, um in die richtige Richtung zu gehen, dann auch noch mit den jungen Spielern zu reagieren, nachdem das Spiel ja jetzt nicht den optimalen Spielverlauf aufgezogen hat, jetzt ja auch sagen können, okay, ich bringe lieber nochmal einen, der vermeintlich Erfahrung mitbringt, auch wenn davon so viele nicht auf der Bank sitzen. Wer ist bei uns auf der Bank und älter als 23?
Ja, Kotzke.
Kotzke, der aber ja auch nicht unbedingt, naja, schon Erfahrung auf die dritte Liga, ist okay. Aber jetzt auch nicht der Spieler ist, der sagt, okay, das ist der alte Hase, der gerade mal Ruhe reinbringt. Aber von Anfang an positiv überrascht gewesen quasi, wie viel Vertrauen in die jungen Spieler gesetzt wird. Und es wurde ja dann auch in den nächsten Spielen doppelt und dreifach schon zurückgezahlt. Zweites Spiel, erstes Heimspiel zu Hause gegen Duisburg. Auch da in der Startelf erstmal wieder Keller und Kaya.
Eigentlich gleiche Startelf, oder?
Gleiche Startelf, korrekt. Und Duisburg, naja, wollen wir sagen, unterhaltsam. Ja. Wie hast du das Spiel aufgenommen? Also es war natürlich das erste Heimspiel nach, ja, dem Abstieg. Von dem her war sowieso immer die Frage, kommt das hier im Stadion an? Wie wird das erste Spiel nach dem Auftaktspiel? Wie viele Zuschauer kommen? Kommen wir auch gleich am besten nochmal zu.
Ich glaube, allgemein Thema Zuschauer können wir nochmal gebündelt dann reden. Ja, ja, ansonsten Heimauftritt, sehr ereignisreiches Spiel, auch sehr viele neue Dinge drumherum. Mir ist hängen geblieben auf jeden Fall gleich direkt mal die Verletzung von Heinloth natürlich, die einiges nochmal durcheinander gebracht hat. Und dann auch damit verbunden eben, ja, nicht eine Einwechslung von Gimba oder Kotzke, den du ja auch auf der Bank hättest, sondern nee, es kommt der nächste Junge rein, der sich, ja, damit auch direkt mal für die nächsten Spiele schon in die Startelf gespielt hat, nämlich mit Pentidis. Ja, erstmal an sich natürlich blöd, wenn du einen Wechsel irgendwie nach, ich glaube, 7 Minuten oder 9 Minuten irgendwie waren es.
Früh, ich weiß es wirklich nicht mehr.
Ja, schon mal weg hast. Insofern Respekt auch, ja, hat sich Pintidis direkt eingefunden. Ist ja nicht eine unwichtige Position, die er da einnimmt auf der 6. hat er für mich sehr, sehr gut gemacht, aber können wir gerne auch mal der Reihe nach dann.
Ja, klar, aber ich meine, allein schon zum einen natürlich Respekt vor der Leistung, aber ich finde es einfach nur überragend, diese in der Situation sich als Trainer auszuentscheiden, ja, klar. Natürlich kommt der 19-Jährige jetzt, weil ich meine, ich könnte ja genauso gut da irgendwie jetzt einen Gimmer wieder hinstellen oder was auch immer, oder versuchen einen Kotzke da irgendwie wieder zu intubieren. Nein, kommt der 19-Jährige und das hätte ja auch schief gehen können alles.
Ja, also diese Selbstverständlichkeit, mit der wir ja, die Jungen einfach bringen und denen das Vertrauen aussprechen, das zaubert mir seit zwei Wochen ein Lächeln ins Gesicht. Das ist echt
super. Das merkt man auch gar nicht, wenn man die auf Twitter folgt oder neben dir im Stadion steht.
Ja, lass mich doch auch mal gut drauf sein.
Also mit dem Standard-Claim Krantler ist es relativ schwierig, dir das zu lassen, dass du gut drauf bist. Aber es ist okay, weil ich es auch gut finde. Von dem her, ja, Duisburg-Spiel. Ich meine, ich würde sagen, das war für jeden neutralen Beobachter, denke ich, einfach ein schönes Spiel gewesen. Aber auch wenn man Fan einer der Mannschaften ist, zumindest sehr unterhaltsam. Wir gehen durch Kutschke in Führung. Kutschke, frag mich nicht, wessen Flanke es war.
Heiko Kurzweg
mit einer Flanke, die eigentlich in den Rücken von Kutschke geht. Ich war schon überrascht, dass er den überhaupt annehmen kann. Und dann stochert dann irgendwie rein. Also es war so zwischen gutes Stürmertor, weil er einfach das schafft, den Ball da irgendwie im 16er festzumachen und ihn reinzuwursteln, wie auch immer. Und verunglückten Schuss. Aber ich würde sagen, wir gehen aus Wohlwollen jetzt mal auf gut gemacht. Ich meine, den musst du erstmal so annehmen. Also es ist schon der Ball war wirklich in den Rücken, den musst du dir erstmal so holen und dann kriegt dann halt irgendwie rein.
Ja, ich denke mal, aus Sicht der Verteidigung musst du schon sagen, der darf da eigentlich nicht durchkommen, der Ball, aber das ist ja nicht unser Problem. Also,
nö, das sowieso nicht.
Ich weiß nicht, wann wir zuletzt mal ein Tor nach einer Flanke wirklich so irgendwie gemacht haben. Fällt mir jetzt spontan auch nicht wirklich eins ein. Also hab mich positiv überrascht. Ja.
Positiv überrascht ist, glaube ich, auch irgendwie so hier der rote Faden heute. Zweites Tor, 2-0, Beister. Das zweite war noch, wo er sich selber durchkämpft und die dann reinschießt aus 17 Metern.
Ja, Fatih legt ihm den so ein bisschen in den Lauf, setzt sich dann gut durch und schließt einfach von außerhalb des Strafraums ab. Ist auch so eine der ersten Situationen, die mir von ihm so wirklich aktiv dann aufgefallen sind. Also ich fand ihn in Jena eher blass. Ja. Da war Wolfram auf der Außenbahn eigentlich aktiver, fand ich. Und auch vor dem Tor gegen Duisburg dann ist mir Beister jetzt noch nicht so mega positiv ausgefallen. Also es ist mir einmal irgendwie, als er in einem Laufduell relativ langsam rüberkam, gegen 35-jährigen Marvin Compère. Ja. Aber ja, in der Situation hast du dann gemerkt, okay, warum wir ihn geholt haben und was er uns auch geben kann, nämlich ja, er ist ein Spieler, der aus einer halben Chance ein Tor machen kann. Und wann hatten wir das zuletzt, dass ein Spieler außerhalb vom 16er so gefährlich ist, dass du wirklich davon ausgehen kannst, dass der Ball sehr, sehr gefährlich aufs Tor kommt. Und das macht in der Liga definitiv den Unterschied. Und das hat er ja dann auch wenige Minuten später dann auch nochmal ein zweites Mal gezeigt, dass er einfach so ein Unterschiedsspieler sein
kann. Ja, der zweite war ein bisschen furioser noch, oder? Das war dieses Vollspannen, einfach so 17 Meter reinknallt. Also, der war schon, also beide extrem schön. Und ich habe genauso gedacht, wann hatten wir das letzte Mal einen Spieler, der außerhalb des Strafraums zum Schuss ansetzt und von dem du denken kannst, oh, das könnte was werden. Weil Fernschusstore sind wirklich nicht unsere Hautspezialität gewesen. Aber ja, Beister Licht und Schatten so ein bisschen, also auch in den anderen Spielen. Ich will jetzt eigentlich nicht vorgreifen, aber es sind schon so ein paar Sachen dabei. Du sagst, er ist nicht der Schnellste. Er ist auch nicht der Passsicherste. Da haben wir mal drüber geredet. Aber der Abschluss, zumindest in dem Duisburg-Spiel, war gigantisch. Auch dann bei Lautern auch noch richtig Schönes gezeigt. Ja, und die Physis ist natürlich auch was, was ihm wirklich in die Karten spielt. Also das ist schon ein Schrank, der seinen Körper auch irgendwie dann benutzt in dem Sinn. Nicht wie Kutschke, der zwar eigentlich die Physis hätte, aber in der Regel es nicht schafft, im 1 gegen 1 wirklich jemanden jetzt durch seinen Körper zu übertünchen. Aber Beister hat auch die Ballkontrolle ist irgendwie gut. Das Dribbling von Beister ist schon gut, da fehlt halt so ein paar km/h, um dann irgendwie noch geiler auf der Außenbahn durchzubrechen. Aber da ist schon viel. Das kann uns schon viel Spaß bringen, die Saison.
Ja, ich glaube auch. Also zwischen den beiden Weißertern, muss man ja noch dazu sagen, war der Anschlusstreffer dann erstmal von Duisburg auch noch.
Mhm. Ich gar nicht mehr weiß, was passiert ist.
Das war der Daschner, glaube ich. Ja, das ist da, wo Paulsen nicht sonderlich gut ausschaut.
Muss ich mit einem Haken aussteigen, ja.
Genau, also Paulsen und Keller im ersten Spiel eigentlich sehr, sehr gute Noten auch bei Kicker bekommen. Keller sowieso direkt im Profidebüt am ersten Spieltag in der Elf des Tages beim Kicker zu stehen, ist schon mal
überragend.
Eine Hausnummer, das auch ja, völlig verdient, würde ich sagen. Und ja, bei den beiden Gegentoren, also ich gehe jetzt auch direkt mal auf beide irgendwie dann gegen Duisburg, war beide Male dann irgendwie eher Paulsen derjenige, der in der Nähe war. Beim ersten fällt es natürlich extrem auf, weil er sich einfach mit dem einen Haken sehr leicht ausspielen, das ist natürlich auch nicht leicht zu verteidigen dann, da bist du als Angreifer ist das natürlich relativ easy, da mit einem Haken den Verteidiger zumindest vor Probleme zu stellen, aber
ja, es war bei beiden Toren war Paulsen eben der letzte Spieler, der hätte eingreifen können und beides Mal sieht er nicht gut aus, weil er beides Mal sehr statisch ist, sich einfach verkalkuliert, was den Laufweg des Stürmers angeht und beides Mal mit einem Haken ausgespielt und reingeschoben. Natürlich sind da Fehler vorher. In die Situation kommst du ja auch gar nicht erst, wenn vorher alles super gelaufen ist. Aber er sieht da nicht glücklich aus. Naja, dann führst du 3-2 bis relativ kurz vor Schluss und musst dann doch nochmal zittern. Eigentlich war man meines Erachtens sehr souverän in dem Spiel. Es war eigentlich nicht notwendig, dieses unbedingt zu zittern am Ende. Aber ist dazu gekommen. Gab es dann kurz vor Schluss noch ein paar nette Aktionen. Einmal Keller mit der Doppelgrätsche, war das das?
Oder das war kurz vor Schluss?
Das war die Doppelgrätsche von Keller kurz vor Schluss. Also, ja. Ja, also wenn ihr den verliebten Blick von Martin sehen würdet, dann würde euch schlecht werden. Von dem her, habt Glück, dass das hier nur ein Podcast ist. Aber nee, es waren wunderschöne Grätschen. Also sowieso diese Kellergrätschen, das erinnert mich extrem an Danny da Costa damals bei uns, der auch immer im Vollsprint die Bälle rausgetreten hat in der Grätsche. Und das ist halt beeindruckend. Also auch für den Gegner ist das sicherlich was beeindruckt, wenn du das richtig durchziehst.
Ja, also bei allem verliebten Blick muss man natürlich schon mal so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Also die Grätschen waren richtig und wichtig, also gegen Duisburg. Das war mega geil, aber man muss natürlich auch sagen, in der Regel sagt man ja auch, wer grätschen muss, hat davor vielleicht irgendwie was falsch gemacht im Stellungsspiel oder in der Zweikampfführung. Das muss man jetzt nicht unbedingt auf die Situation setzen, aber ja, nur weil jemand grätscht, heißt es noch lange nicht, dass er jetzt super gut ist. Aber das Keller hat definitiv, weiß, wie er das Element einsetzen muss. Wir kommen dann auch noch zu dem Lautern-Spiel vielleicht. Aber Stand Duisburg-Spiel durchweg positiv.
Ja, also Grätsche ist natürlich eigentlich was meistens dann kommt, wenn irgendwas anderes schiefgelaufen ist, aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass er selber schief gehört. Also auch das gegen Duisburg ist dann eher was gewesen, bei dem vorne was schiefgelaufen ist und er dann halt in höchster Not dann das ausbügelt, was vorne nicht richtig lief. Dahingestellt, allein der Einsatz, allein der Wille, das so zu tun, ist ja schon sehr beeindruckend. Dann gibt es in der letzten Minute kurz vor Schluss nochmal irgendwie die Aktion, die ich im Tor irgendwie im Spiel gar nicht gesehen habe und jetzt nur in der Wiederholung schon ein paar Mal gesehen habe. Ja, doch ein relativ hartes Einsteigen oder ein dummes Einsteigen von Heiko im 16er. Also hinter den Gegner stehend einfach mal ins Standbein getreten. Und wenn der Schiedsrichter das richtig sieht, muss er eigentlich Elfmeter geben. Also mit viel, viel Wohlwollen kannst du sagen, ja, lass was laufen. Aber ich bin mir sicher, wenn der Schiedsrichter das richtig sieht, die Situation, gibt es Elfmeter. Und dann wird es wohl unentschieden ausgehen.
Ja, ich bin auch der Meinung, also hättest du einen Videoassistenten wahrscheinlich gehabt, hätte es vermutlich Elfer gegeben. Ja.
Sicher.
Aber ja, ich würde gerne davor noch sagen, also eigentlich, ja, 3-2 gezittert mit Glück, dass es dann den Elfer nicht gibt. 3-3 hätte ausgehen können. Aber du musst eigentlich, also vor dem 3-2 meines Erachtens schon auf 4-1 irgendwie stellen, dann den Deckel drauf machen. Da war so ein bisschen die Chancenverwertung noch was ich anbringen möchte. Und in dem Zusammenhang dann auch noch die Leistung von Philipp Bilbia herausheben. Also der eingewechselt wurde, wieder so nach, weiß ich nicht, 70 Minuten, glaube ich.
Ja.
Für Fadi Kaya kam, der gut das zweite Tor vorbereitet hatte. Aber ansonsten eigentlich in beiden Spielen ein bisschen blass geblieben, ist aus meiner Sicht. Und da hat Bilger schon mal nochmal extrem viel Tempo reingebracht und Dynamik. Da einige gute Szenen gehabt. In der einen muss er uneigennütziger sein und selber abschließen. Da ist sich, glaube ich, jeder einig und da brauchen wir nicht länger drüber reden. Ich glaube, das weiß er auch selber. Aber hat mir in dem Spiel extrem positiv gefallen und erobert dann auch den Ball zum 3-1. Hat dann auch nochmal, glaube ich, auch eine Vorarbeit für Wolfram, der dann noch scheitert. Also ja, da waren auf jeden Fall dann auch nach dem 3-1 noch Riesenchancen da, um da den Deckel drauf zu machen. So wird es nochmal spannend. Nächstes Spiel, wo wir eigentlich dann mit dem blauen Auge davon kommen. Aber nichtsdestotrotz ein richtig geiles Spiel. Also für alle Beteiligten würde ich sagen, da war alles drin. Und am Ende steht auch aus meiner Sicht trotzdem absolut verdienter Heimsieg.
Ja, sehe ich auch so. Kann man so stehen lassen. An der Stelle schon zum Publikum oder lieber später?
Ja, dann lass uns doch jetzt die Spiele durchmachen, oder? Dann können wir
genau. Also. Drittes Spiel, wieder Auswärtsspiel unter der Woche. Es war ein Dienstag in Lautern. Ja, halt ein bisschen undankbar irgendwie, direkt schon wieder die englische Woche auswärts, aber auch wieder bei einem schweren Gegner. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, das Startprogramm ist nicht das einfachste. Mit Jena wirklich dem einfachsten Gegner erstmal vor dem Spiel auf dem Papier. Ändert sich natürlich in jeder Saison ein bisschen. Und auswärts Lautern, ja, ein Spiel, das 0-0 ausgeht. Aber ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so ein gutes 0-0 gesehen habe. Und vor allem weiß ich auch nicht, wann ich letztes Mal so ein hochwertiges 0-0, vor allem in der dritten Liga, gesehen habe. Von beiden Mannschaften, weil das war ein extrem gutes Spiel, extrem spannendes Spiel, extrem hartes Spiel. Ja, viel Einsatz, nicht überall hart, aber extrem viel Einsatz. Und auch genau wie das Duisburg-Spiel extrem gut anzusehen, nur eben ohne Tore. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich weiß nicht, ob da irgendwer den Sieg mehr verdient gehabt hätte als der andere. Für mich ist das die Punkteteilung schon vollkommen in Ordnung.
Ja.
Es gab ja auch nicht so unglaublich viele Torchancen auf beiden Seiten.
Findest du?
Ja, ich fand nicht so klare fand ich echt nicht.
Naja, also gut, wir haben jetzt einen unterschiedlichen Blick drauf. Du hast es am Fernseher.
Ich habe es tatsächlich am Fernseher sehen dürfen.
Genau, ich war vor Ort. Sagst ja auch grundsätzlich irgendwie, wenn du so nur die Fakten dann irgendwie siehst, Dienstagabend 0-0, naja, da bist du hingefahren und das hättest du ja auch sparen können. Aber also das Gefühl hatte halt im Gästeblock einfach keiner, weil jeder nach dem Spiel auch gesagt hat, wow, was für ein Spiel. So eine unglaubliche Intensität, ich denke mal, das ist auch sogar im Fernseher irgendwie rübergekommen, aber in dem Stadion wahrscheinlich nochmal ein Stück mehr. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass einer mehr verdient hätte. Am Ende einfach, kommen wir ja gleich drauf, wegen Unterzahl ein gefühlter Erfolg auf jeden Fall.
Am Ende kannst du froh sein, ist übertrieben, aber am Ende natürlich, nachdem du dann fast 15, 20 Minuten in Unterzahl spielst.
Gute 10 Minuten, oder? Ja.
10? Ja, okay, 10 plus Nachspielzeit. Auf jeden Fall, ich fand, es war unglaublich fesselnd am Fernseher. Aber ehrlich gesagt, also von Torchancen, also so richtig, bei dem du denkst, boah, fuck, fällt mir eigentlich jetzt gerade nur das Beister-Ding ein aus 17 Metern mit Carajo an die Latte. Hm. Wenn der 5 cm tiefer kommt, dann geht er nicht vors Tor nach der Latte, sondern ins Tor. Ansonsten fand ich es einfach, haben es auch beide defensiv extrem gut gemacht. Und auch, also das war wirklich ein Spiel, wo ich gesagt, da waren wirklich ungewöhnlich viele Fehler für das Niveau. Nachdem wir ja auch gesagt haben, gegen Duisburg die beiden Tore waren unnötig, gegen Tor gegen Jena war unnötig und sowas ist da auch einfach nicht passiert in dem Spiel. Und dafür, dass es unter der Woche ist, ich fand das jetzt nicht so unglaublich, also ich fand nicht, dass man das Gefühl hatte, man lädt den Gegner ein, von beiden Seiten nicht.
Ja, also es hatte auf jeden Fall auch sehr viele Phasen, irgendwie finde ich, das Spiel. Ist so eine Phase auch vor der Pause dann im Kopf, wo du schon so ein bisschen Sorge hattest, dass Lautern jetzt sehr, sehr drückt und dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis man da vielleicht dann doch mal eins fängt. Die Phase haben wir dann recht gut überstanden gehabt. Und ja, also in der zweiten Halbzeit dann ist auch nochmal eine ziemlich gute Chance für Lautern gewesen, die Buntic dann irgendwie recht gut entschärft. Ja, also auch der Lauterer Torwart, glaube ich, hat nochmal ein, zwei irgendwie ganz gut raus. Ein Kaya-Kopfball, glaube ich, war noch in der ersten Halbzeit. Also ja, vielleicht nicht die absoluten Chancen am laufenden Band jetzt, die hundertprozentigen, aber schon viele Abschlüsse aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und ja, einfach viel Tempo und hüben wie drüben irgendwie ja, Aktionen. Also das Spiel, das man sich auf jeden Fall anschauen konnte.
Total, also wert für 0-0. Es gibt ja so dieses blöde 0-0 der besseren Art, was immer so blöd klingt, aber das war definitiv eins. Also das, du schaust dieses Spiel an, schaust es durch und dir fehlt, du hast nicht das Gefühl, dir fehlten jetzt die Tore. Es war einfach trotzdem schön anzuschauen, dieses Spiel. Und ansonsten mit der, ja, natürlich mit dem Wermutstropfen für uns irgendwo. Keller mit der, nachdem er in der ersten Halbzeit oder Anfang der zweiten Halbzeit auch nochmal eine richtige Monstergrätsche auspackt und im vollen Sprint den Ball raustritt, trifft er dann eben, das ist 80. Minute gewesen sein, wir wissen auch nicht mehr genau. Ja, naja, er trifft nicht den Ball, sagen wir mal so. Er ist wieder im Vollsprint und es gibt Leute, die sagen, Glück gehabt, dass da keiner schwerer verletzt wurde. Aber es war alles nicht boshaft, aber es war natürlich totale Übermotivation und er kommt de facto eine halbe Sekunde zu spät und trifft den Gegner mit dem Glück, dass er ihn nicht irgendwie am Knie trifft oder so, aber er lässt ihn schon im Vollsprint über die Klinge rauschen und das ist bei aller Liebe einfach eine klare rote Karte, bei der du am Ende dann auch noch Danke sagen darfst, wenn du nur zwei Spiele schwerer bekommst. Was er jetzt? Sind zwei Spiele, ne?
Ja, also wer mich kennt und trotzdem nicht dabei war in Lautern, kann sich ungefähr vorstellen, wie meine Reaktion auf das Foul war. Ich habe mich ziemlich tierisch aufgeregt. Ja, weil du einfach, du siehst ja, was seine Intention ist. Es ist einfach nur diese gelbe Karte abzuholen und in dem Moment, wo er die rote kriegt, siehst du ja auch, wie erstaunt er darüber ist, dass er jetzt rot kriegt. Ja, wenn du die Bilder siehst, ist
das also deine Reaktion war nicht auf das Foul, sondern deine Reaktion war auf die Karte, weil das Foul. Also, ja, ich habe gehört, aus sicherer Quelle, dass du nicht so begeistert warst von der roten Karte und dir auch nicht ganz sicher warst, scheinbar, ob das wirklich eine gelbe Karte sein muss. Aber, ja, aber ich finde es zumindest mal sympathisch im Nachhinein, dass auch sowohl Trainer als auch alle, die irgendwie darüber geredet haben, ja, okay, brauchen wir jetzt nicht blöd rumreden, das Ding ist, er kommt da voll zu spät, er tritt ihn voll um, das ist rot.
Ja, dass das vertretbar ist, da brauchen wir ja nicht.
Das ist komplett vertretbar und ich muss sagen, also klar, das war überhaupt keine böse Absicht und er trifft ihn jetzt auch nicht so, dass es unglaublich gefährdend gewesen wäre, hätte sein können, wenn es ein bisschen blöd läuft, dass er ihn dann voll irgendwie am Knie trifft. Das ist auch noch halbwegs okay gewesen, aber mein Gott, da tritt ihn mit zwei Beinen einfach um. Und ich glaube, das ist einfach dieses, ja, komm, der Junge ist 19, deswegen sind es zwei Spiele Sperre, aber ansonsten ist das schon... Da haben auch andere mal drei Spiele für gesehen. Bin sehr glücklich, dass es zwei sind. Eines Spiel dieser Sperre ist jetzt schon wieder vorbei. Also wir spielen jetzt noch in Uerdingen, da war nicht mitspielen. Und dann beim Heimspiel gegen
Rostock.
Der Martin, krass. Ist er wieder dabei. Und ziemlich sicher ist er dann auch wieder als Stamm dabei. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Außer man will ihn so ein bisschen downcoolen und sagen, okay Junge, komm mal wieder ein bisschen zurück.
Ja, jetzt schauen wir mal, wie die Spiele bis dahin irgendwie noch laufen. Mal schauen auch, ob er im Pokalspiel dann dabei ist.
Stimmt.
Ja, also bis zu der Aktion auf jeden Fall bisher wahrscheinlich der Mann der Saison, wenn man das so irgendwie sagen kann, nach zweieinhalb Spielen. Aber also hat er auf jeden Fall mega positiv das ganze Vertrauen, das er bekommen hat, zurückgezahlt. Also das muss man schon nochmal deutlich sagen. Und ich glaube, dass ihm da auch jetzt für die Aktion keiner böse ist.
Nö, nee, gar nicht.
Das zählt so ein bisschen auch einfach halt ja, zu dem Lehrgeld dazu vielleicht, dass man in dem Alter zahlen muss. Und das wird auch nicht der Letzte sein, der irgendwie einen Fehler macht von den Jungen. Aber den Kredit haben sie und den spüren sie auch. Und das ist das, was zählt. Dass wir weiterhin einfach auf die Jungen auch dann setzen.
Ja. Also es ist ja auch nichts passiert. Also das Spiel geht 0-0 aus. Sagt ja keiner, dass jetzt groß irgendwie wir noch da das Spiel gewonnen hätten, wenn wir zu 11 zu Ende spielen. Also von dem her.
Nö, im Endeffekt kommt nur noch mal ein positiver Aspekt nämlich dazu, nämlich dass du halt, ja, dass auch zu 10 noch mal dich durchkämpfst und diesen Punkt festhältst. Und das verleiht diesem 0-0 ja noch eine viel, viel positivere Note, nämlich ja, einfach dieser Zusammenhalt, der da war. Und das hast du bei den Spielern gespürt, das hast du auch bei den Fans dann gespürt, dass das wirklich nochmal intensive 10 Minuten waren, wo jeder für den anderen gerannt und gekämpft hat und den Punkt am Ende festgehalten hat.
Ja, klar. Ich finde es auch ganz gut gemacht von Sabine. Nennen wir jetzt eigentlich Sabine, haben wir uns irgendwie auf eine andere Aussprache geeinigt, ich weiß es gar nicht. Sabine passt.
Chef Sabine, ja.
Okay. Der ja sich auch hingestellt hat und im Interview gesagt hat, die Jungen sind alle super, aber ohne die erfahrenen Spieler, die eben das Gerüst sind, die leiten in der Mannschaft, würde das Ganze nicht funktionieren. Was sicherlich stimmt. Was aber natürlich auch ein kluger Schachzug ist, um einfach dann noch so ein bisschen die Erwartungen und den Druck und vielleicht auch diese Selbstüberschätzung, die aufkommen könnte, bei so jungen Spielern noch rauszunehmen. Und das finde ich schon wichtig, das frühzeitig zu tun, weil natürlich spielen sie eine super Saison bisher in diesen 4 Spielen und natürlich kann sich da auch was drauf einbilden, weil das ist einfach super in dem Alter, da einfach reingeschmissen zu werden oder das zu tun. Aber man sollte von außen jetzt da auch nicht zu viel Druck aufbauen in Form von Erwartungen und sie sollten sich auch selber einfach nicht zu viel Druck machen. Deswegen finde ich das wichtig, frühzeitig zu sagen, okay, alles super, alles toll, aber das ist auch nicht nur, weil die geilsten Spieler der Welt sind.
Ja, nee, also ich glaube, wir kommen auch dann nochmal vielleicht zur allgemeinen Situation und auch zum Trainer nochmal ein bisschen intensiver, nachdem wir jetzt die Spiele besprochen haben. Aber ist natürlich klar, also das Wichtigste ist schon auch bei den jungen Spielern, dass wir die am Boden halten, und aber auch nicht mit zu großem Druck irgendwie beladen.
Dann Spiel Nummer 4. Gestern zu Hause gegen Würzburger Kickers. Ein bisschen merkwürdiger Spielverlauf, würde ich sagen. Also die erste Halbzeit haben wir so dermaßen dominiert und einen dermaßen Chancenwucher mal wieder gehabt. Du musst mit 3-0 in die Halbzeit gehen. Eher höher als 3-0 als niedriger. Aber du schaffst es, wie auch immer, mit 0-0 in die Kabine zu gehen. Woran lag's? War der Gegner so stark?
Nee, der Gegner war nicht stark. Also der Gegner hat mich echt extrem negativ überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil ich hatte ja auch irgendwie Würzburg schon als eine der, ja jetzt nicht in den engsten Kreis der Aufstiegskandidaten, aber zumindest im oberen Drittel auch irgendwie angesiedelt, einfach weil sie konstant die letzten Jahre auch einfach irgendwie oben immer relativ dabei waren und die waren in der ersten Halbzeit richtig, richtig schwach, auch hinten extreme Lücken im Endeffekt offenbart. Ja, also wir haben ja noch eine jüngere Offensivreihe dann im Endeffekt bei dem Spiel gegen Würzburg jetzt gehabt als die Spiele davor, nämlich mit Susek für Wolfram von Anfang an, Bilbia für Kaya. Die beide auch sehr auffällig waren, fand ich in der ersten Halbzeit. Teilweise aber auch ein bisschen voreilig. Ja, oder ja, die Situation nicht clever genug ausgespielt haben, zumindest würde ich so sagen. Klar, der Schuss von Susek, vorher nochmal in der Wiederholung angeschaut, der war ja richtig knapp, das kam mir gar nicht so krass rüber in der Zeit oder in Echtzeit, aber ja, also Susek hat mir in der ersten Halbzeit auch mega gut gefallen. Gute Balleroberung gehabt, clever im Spielaufbau, ein Megapass auf Beister, der dann die wahrscheinlich beste Chance sogar in der ersten Halbzeit irgendwie liegen lässt. Ja, also hat mir gut gefallen, Bilbia auch wieder aktiv, vielleicht nicht ganz so positiv wie gegen Duisburg, da hat er mir mega gut gefallen. Hat er auch gegen Lautern dann, muss man nochmal sagen, irgendwie nochmal eine Schusschance. Also, ja, hat auf jeden Fall seinen Startelf-Einsatz auch verdient gehabt, finde ich. Gerade in so einer englischen Woche macht es ja auch Sinn, mal zu rotieren. Und ja, das hat er sich verdient. Hat seine Sache gut gemacht, glaube ich, ist dann nach 60 Minuten erst ersetzt worden oder sowas. Ja, insofern, also ja, brauchen wir nicht drum herum reden, musst du eigentlich zur Halbzeit führen, mindestens 1-2-0. Und nach der Pause ist dann Würzburg ein bisschen stabiler gewesen, ohne jetzt noch vorne hin großartig gefährlicher zu werden, aber war dann von unserer Seite nicht mehr ganz so drückend, oder?
Ja, also wir hatten erste Halbzeit 1000 Chancen, wie auch immer es war, alles, also auch Bilbia-Schüsse von der zweiten Reihe, die einfach nicht gut waren, und Beister und Heiko und alle, wer auch da mal waren, einfach alle Chancen ziemlich kläglich vergeben, also viele rausgespielt, aber ziemlich gemacht. Zweite Halbzeit fand ich wirklich viel Krampf drin, also Würzburg wirklich besser wurde, bin ich mir nicht mehr unbedingt sicher, also schon natürlich ein bisschen stabiler, offensiv von Würzburg trotzdem auch 0,0, und wir haben einfach irgendwie Probleme gehabt, nochmal anständig einen Ball an den Mann zu bekommen, und ich habe daran gedacht, oh je, jetzt kriegst du gleich irgendwann so eine blöde Bude rein und verlierst das am Ende noch. Ja, aber dann gewinnst du dann doch nochmal zumindest punktuell die Oberhand, und dann macht Kaya es gut, würde ich sagen. Also Kaya kam dann für Bibia rein und kriegt den Ball mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, und natürlich hat er da Glück in der Situation, aber er schließt halt auch irgendwie dann Stürmer-like ab, holt sich den Ball mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt direkt ab, wenn der Torwart den Fuß einen Zentimeter auch weiter aufrecht hat, dann blockt er, so geht er vom Torwartfuß irgendwie hoch ins Tor rein, und das war dann halt der Dosenöffner am Ende wieder. Also da hast du schon gemerkt, danach lief es dann doch wieder besser. Aber diese Zeit von Anpfiff zur zweiten Halbzeit bis zu unserem 1-0, ja, war jetzt zumindest mal nicht so schön.
Ja, die war ein bisschen zäh, aber du hattest auch nie das Gefühl, dass sie jetzt ja, irgendwie nervös werden oder so, weil die Zeit davon läuft. Also es ist ja schon ein Spiel, wenn du das auch neutral betrachtest, musst du sagen, da musst du eigentlich mit 3 Punkten rausgehen, einfach aufgrund der Chancen, aufgrund der Schwäche auch des Gegners. Aber du hattest nie das Gefühl, dass wir jetzt verkrampfen und irgendwie uns die Zeit davon läuft. Insofern, klar, wir reden uns auch leicht, dass am Ende hat es halt einfach dann alles geklappt, so wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ja, also zu dem Tor von Kaya muss man, glaube ich, schon auch noch mal Thalhammer irgendwie erwähnen, der nach verpassten Saisonstart quasi jetzt am Freitag sein Debüt gefeiert hat, reinkam dann für Pintides. Da ja auch, hatten wir schon mal, glaube ich, auch besprochen, Thalhammer schon die bisschen offensivere Variante auch noch ist gegenüber Pintides. Und meines Erachtens direkt gezeigt hat, warum er für mich auch gesetzt ist auf der Position. Das ist unglaublich ballsicher, gutes Auge, ruhig am Ball und eben auch mit der Qualität, mal Bälle im gegnerischen Drittel zu erobern und dann schnell umzuschalten. Und genau das hat er bei dem gemacht. Das ist natürlich auch ein Ballverlust, der aus Würzburger Sicht da nie im Leben passieren darf. Aber das ist die Qualität, die wir haben, nämlich da Bälle erobern zu können und dann schnell umzuschalten. Das hatten wir davor schon öfters auch, aber das war jetzt das, oder ja, das war ja auch so, wie die Tore gegen Duisburg aus meiner Sicht gefallen sind, nämlich halt einfach Balleroberung im gegnerischen Drittel und dann nicht lange fackeln, sondern auch Richtung Tor und abschließen. Und dass Kaya dann natürlich seine erste Chance nutzt und jetzt auch sein erstes Drittligator hat, das freut mich einfach unglaublich für ihn.
Ja, ich muss sagen, die 3 Einwechslungen fand ich alle gut. Also Bibia war wieder gut, aber war nicht annähernd so stark, wie es eben als Joker-Rolle gezeigt hat in den ersten Spielen. Ich glaube, komme ich auch gleich nochmal zurück drauf. Ich fand auch Elva ziemlich stark. Also ja, auch Elva mit dem ersten Einsatz. Thalhammer, wie du sagst, kommt rein von der ersten Minute drin, ein Vollgas Fußball auch gespielt, trotzdem überlegt. Also es ist nicht so, dass er jetzt einfach blindlings rennt, wie vielleicht ein anderer junger Spieler das vielleicht tun soll, würde. Also wirklich überlegter Fußballer, extrem starker Einsatz, auch körperlich durchaus durchsetzungsfähig. Und da hat er schon gut gemacht. Und Elmar für mich eigentlich genau dasselbe. Also jetzt mehr, weniger mit dieser Spielaufbaurolle bedient, aber halt auf dem Flügel eine extreme Physis, wahnsinns Dribbling ausgepackt schon in den ersten Minuten. Natürlich haben die es gut. Also das ist genau wie mit Bilbia. Also wenn du reinkommst gegen einen Gegner, der eh schon so ein bisschen strauchelt und dann kommst du als Joker rein. Da sind solche Spieler natürlich immer irgendwo bevorteilt. Das ist genau wie mit Bilbia in den ersten Spielen. Die spielen alle super, aber du hast natürlich, wenn du gegen einen Spieler spielst, die schon 70 Minuten spielen oder noch wer, einen Vorteil, wenn du so einer bist, der ordentlich Tempo hat und mal ein Dribbling sucht. Dann sieht das natürlich immer erstmal schöner aus, als wenn du vielleicht selber schon 70 Minuten laufen musstest. Aber durchaus alle drei, auch Kaya, wie gesagt, Kaya vor allem durch den Abschluss auffällig, eher weniger durch irgendwie durch Dribblings etc. Aber ich muss sagen, da ist viel in dieser Offensive, in diesem Kader, was schon fast für Luxusprobleme spricht inzwischen.
Ja, also ich würde auch sagen, einfach, was uns vielleicht am meisten auszeichnet, jetzt in diesen Spielen, ist auch einfach die Qualität, die wir von der Bank dann noch nachlegen können. Nicht unbedingt, dass die Elf an sich so viel besser ist als der Gegner, aber einfach, dass wir in der Breite schon eine gewisse Qualität haben für den doch recht kleinen Kader.
Weil die 19-Jährigen so stark einschlagen. Das war eine Diskussion, ja, die ich letztes Mal mit Vena noch geführt hatte, weil, okay, ist der Kader jetzt breit genug oder nicht? Kommt stark darauf an, wie man die so jungen Spieler einbinden kann. Und dadurch, dass sie eigentlich alle, wenn wir jetzt mal alle Feldspieler 19-Jährigen betrachtet, eigentlich alle gute Leistungen gezeigt haben, sehr gute Leistungen und Stammplätze sich erkämpft haben, auch dabei, dann ist das natürlich plötzlich ein ganz anderes Spiel. Für mich war das vorher eine gute, richtig gute Elf, bei der man vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hat nachzulegen. Und jetzt sieht das plötzlich ganz anders aus. Jetzt kommt halt ein Thalhammer auch noch dazu, ein Elfer dazu, die jetzt eben die ersten Spiele noch verletzt waren. Und das, auch ich meine, Yawuzi ist eigentlich momentan, ja, so ein bisschen abgemeldet. Und das ist halt schon hart. Also das ist ein Spieler, der jetzt bei Wien Wiesbaden gezeigt hat, dass er auch wirklich gut ist in der Liga. Und auch er ist jetzt natürlich dann, spätestens nachdem wir Beister geholt haben, na, dann schon fast die dritte Reihe in der Offensive.
Ja, dann machen wir das Spiel noch irgendwie kurz fertig, oder?
Ja.
Zwei Kutschke-Tore fehlen noch. Ich weiß, du würdest da ganz gern drumherum gehen, aber lasse ich den nicht aus.
Ja, keine Ahnung. Also vielleicht, was ich wirklich nicht weiß, dieses Handspiel, ich habe es im Spiel gar nicht gesehen. Ich habe die Wiederholung nicht angeschaut.
Ich habe es im Spiel irgendwie gesehen, sah es schon so aus, so, ja, könnte man irgendwie Hand vielleicht geben. Aber Wiederholung zeigt dann eher so, okay, die Hand, die rausgeht, ist nicht die, die getroffen wird, sondern die getroffen wird, ist die am Körper. Also für mich ist es kein Elfer.
Aber das ist natürlich über die Frage, wie ist jetzt diese komische neue Handauslegung? Also ich weiß eh, ich gebe mir da immer nicht
mehr zu viel. Ja, auf. Ich will es auch nicht nach der Regel bewerten, aber für mich ist es einfach.
Es gab erstaunlich wenig Proteste, fand ich eigentlich, ja, dafür, dass ich im Spiel halt auch dachte, hä? Was war jetzt? Vor allem, es war ja auch ein Strahl von Schuss. Also ist jetzt wirklich, da ging ja auch ganz gut Tempo drauf, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, der war so langsam, dass er irgendwie die Hand hinhält, sondern es war halt einfach keine Reaktionszeit. Aber sei es, wie es ist, Kutschke nimmt sich den Ball, Kutschke lötet ihn doch relativ souverän da rein. Also Torwart hat die Ecke, aber trotzdem keine Chance, ihn zu halten, weil er doch zu fest war. Und dann, ja, also das ist jetzt wieder so eine Frage des Glaubens. Also, ich muss sagen, dass ich von Kutschke nicht so unbedingt überzeugt war jetzt in den Spielen bisher. Also was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er sich total reinhaut. Auch nach hinten, der arbeitet nach hinten mit. Das ist ihn ständig in irgendwelchen Zweikämpfen, auch in Form am eigenen 16er. Aber es ist auch vorne immer so ein bisschen, naja, wie früher halt auch, nicht ganz so inspiriert. Auch die Zweikämpfe nicht so unglaublich überzeugend. Und dann haut der halt einfach in der letzten Minute beim Stand von 2-0 einen Sprint raus. Also ich habe im Spiel gedacht, das ist nicht der Kutschke, das kann nicht sein. Rennt er sich halt den Ball und lupft den dann im Vollsprint über den Torwart im unmöglichen Winkel ins Tor. Nee, also bitte nicht.
Also ich war von dem Abschluss mehr begeistert als jetzt von dem Sprint an sich. Aber
ja, die Kombination einfach.
Hey, also vor allem dadurch, dass der Spielzug hinhaut, hängt natürlich auch daran, dass es in der letzten Minute ist und es 2-0 steht. Aber der Abschluss kann sich schon sehen lassen. Ne? Also hätte ich... Ich muss auch erstmal dreimal hinschauen, wer es denn tatsächlich war.
Da ist der Kittel zurück, oder? Also,
ich hätte jetzt als erstes irgendwie halt Beister oder was das zugetraut, aber...
Ja, ich eher Bibia, aber der war nicht mehr am Feld. Also, Wahnsinnstor, also wirklich richtig, richtig schönes Tor.
Ja, also ich meine, ich verstehe und ich kriege auch die Tage oder zurzeit noch intensiver mit, wie ja einfach die Meinungen über Kutschke extrem auseinandergehen und wie sehr man sich an dieser Person und der Spielweise und so weiter sträuben kann, sage ich mal. Und das kriegt man ja auch mit irgendwie, wenn dann macht er sein Tor und dann kommen wieder Kutschke-Gesänge und so weiter. Also es ist wirklich beeindruckend, da auch zuzuschauen. Ich habe mittlerweile nicht mal mehr so eine krass einseitige Meinung, sondern ich bin einfach, wie du auch gesagt hast, einfach extrem überzeugt davon, dass er ein mega wichtiger Spieler einfach für die Mannschaft an sich ist und gerade als Kapitän wahrscheinlich, Sabine hat das ja auch dann gesagt, ja, der beste Kapitän, den du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, einfach von seinem Auftreten her. Das kann man nur unterstreichen. Und ja, von der Spielweise her finde ich es in diesem 4-4-2 passt das. Aktuell. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie es ist, wenn sich Gegner auf diese Variante A, die wir eigentlich aktuell spielen, so ein bisschen einstellen können, ob man dann einfach flexibel genug ist mit ihm. Aber das werden wir sehen über die Zeit. Aber aktuell bin ich definitiv froh, dass er in dem Team steht.
Ja, es gibt da mehrere Facetten, denke ich irgendwo. Also zum einen habe ich ohne wirklich viel Ironie vor dem Saison schon gesagt, dass ich glaube, dass Kutschke Asset ist in der Saison. Also dass er ein Stürmer sein wird, der uns weiterbringt, dass er in der dritten Liga wirklich was kann. Andererseits muss ich sagen, dass das, was er in den vier Spielen gezeigt hat, fand ich schon wieder nicht annähernd das, was ich mir erwartet habe. Spielerisch. Dann geht es darum, ja, natürlich passt da irgendwie das Spielsystem, also die Logik passt alles, total toll, ja. Aber auch da kannst du besser spielen. Auch wenn dein Spielart da reinpasst, kannst du es trotzdem besser machen. Naja, und ich meine, flexibel genug sind wir bestimmt, die Nummer auszuwechseln, wenn es sein muss. Dann lasse ich halt lieber noch einen Elfer spielen. Wenn ich halt vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit auch da vorne brauche und ein bisschen mehr Finesse, dann nehmen wir, das ist alles okay. Aber was du natürlich auch wieder gesagt hast, und das sehe ich auch hundertprozentig so, also irgendwie geiler als Kapitän geht, glaube ich, fast nicht, weil das ist, glaube ich, also 100% das Gegenteil von Mathe. Vom Typ her, vom Charakter her, von der kompletten Einstellung zu sein, diesem Business-Fußball. Also das ist, nein, also das ist einfach geil. Also wenn du bist ja noch näher dran an dem Ganzen, kannst du schon definitiv besser einschätzen, aber alles, was der sagt in Interviews, alles, wie er sich da so verhält, ist für mich einfach schon ein geiler Kapitän. Und der ist halt, und da haben wir letztes Jahr auch drüber geredet, er ist halt einfach ein Typ. Und er ist halt einfach ein geiler Typ, der dann halt von mir aus auch mal irgendwen anpöbelt, weil er halt emotional so sehr dabei ist, dass ihn das wirklich interessiert. Matip auf der anderen Seite war mehr so der Typ, der dann sich irgendwie persönlich gekränkt fühlt und deswegen irgendwie anpöbelt. Und der, das ist Identifikation, was der da macht. Und das finde ich aber ziemlich geil. Deswegen hast du jetzt halt zwei Seiten. Eine ist sportlich, das andere ist halt, wie er sagt, Kapitän. Und ich kann aktuell definitiv über alles Sportliche hinwegsehen, wenn er so als Kapitän ist, wie er ist.
Ja, also das trägt auch zu dem extrem positiven Gefühl, dass ich einfach übergreifend über das ganze Thema FC Ingolstadt aktuell habe, trägt auch seine Person da maßgeblich dazu bei, würde ich sagen. Aber ja, man darf halt aber auch nicht vergessen, er hat jetzt auch eben das Tor gegen Duisburg oder so, das war auch das 1-0 aus dem Spiel heraus, das hat er auch gemacht. So, er hat jetzt 3 Tore nach 4 Spielen. Ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, jetzt ihn zu sehr für sein sportliches Auftreten aktuell zu kritisieren.
Ja, da kann ich nur halb mit dir gehen. Also, er macht das Tor gegen Duisburg, das macht er schon halbwegs gut, ja. Also das macht er schon gut, aber das ist auch das Glück dabei, dass er überhaupt so reingeht. Und dann die beiden Tore, die er jetzt gestern gegen Würzburg macht. Das eine ist ein Elfmeter, bei dem er die Verantwortung nimmt und ihn reinnagelt. Okay, aber es bleibt ein Elfmeter. Ich meine, wie viele Stürmer hatten wir schon, die keine einzige Bude schießen und Elfmeter schießen können. Und dann macht er halt ein unwichtiges Tor zum 3-0, das er total schön macht, aber es ist und bleibt ein unwichtiges Tor gegen einen geschlagenen Gegner. will ich jetzt auch nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Nein, überhaupt gar nicht. Aber das ist, es ist so einfach, dass ich mir mehr von ihm erwartet hätte in diesem Drittliga-Umfeld. Allein weil er eben so ein Spielertyp ist, der eine Wahnsinnseinstellung hat, der doch einen guten Körper hat, um sich irgendwie mal durchzusetzen, der kopfballstark sein sollte auf dem Papier, wie kein anderer. Und da habe ich mir halt einfach dann doch noch ein bisschen mehr, zumindest offensiv, erwartet. Einstellung top, kannst du gar nichts gegen sagen, aber ich glaube, da ist halt trotzdem Luft.
Und definitiv, also das ist, gilt ja auch für alles, würde ich sagen, dass immer noch Luft nach oben ist und dass wir auch nicht überschätzen dürfen, was jetzt hier in diesen vier Spielen gelaufen ist. Also da ist immer noch sehr viel Luft nach oben aus meiner Sicht, aber die Ergebnisse stimmen halt auch einfach. Und deswegen würde ich sagen, wir schließen das Thema jetzt auch durch, oder dass wir jetzt einfach mal zumindest auch das Würzburg-Spiel abschließen.
Kann man. Nee, klar, also sieht gut aus. Wir sind Stand jetzt, heute, Samstag, Nachmittag. Naja, zwischendurch auf Platz 1. Das heißt überhaupt gar nichts, also das ist klar. Also ja, ich fand das ein bisschen, eigentlich auch nicht. Ich fand gestern im Stadion so diese Schützenreiter-Rufe schon so ein bisschen unangebracht. Allein weil du schon weißt, also du bist ja auch jetzt gerade innerhalb des Spieltags Erster. Du bist ja nicht mal unbedingt
nach. Das ist ja das erste Spiel des Spieltags.
Eben, genau. Also von dem her, so, also da mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ich meine, so generell muss ich halt irgendwie sagen, so geil dieses Gefühl momentan irgendwie über alles wieder ist, weil es sich einfach geil anfühlt in dem Stadion, weil die Mannschaft irgendwie geil ist und dann macht die Spieler auch irgendwie Bock. Gerade hast du irgendwie, so gar keinen Bock irgendwie aufzusteigen und dass es wieder anders ist als jetzt. Ja, klingt blöd, sicher für viele klingt das aber blöd, aber gerade ich finde gerade einfach diese Momentaufnahme so geil, dass ich überhaupt keinen Bock habe, dass das wieder sich dreht in die andere Richtung.
Ja, also ich bin auch gerade einfach vom Gefühl her, will ich einfach nur gerade in dem Hier und Jetzt einfach sein und das Gefühl genießen und nicht das Gefühl genießen, an der Tabellenspitze zu stehen, sondern einfach das Gefühl zu genießen, wenn ich ja, dieser Mannschaft zuschaue und das Ganze drumherum einfach für mich gerade wieder so unglaublich positiv einfach ist. Das fängt an natürlich bei den jungen Spielern, die spielen. Das hätte ich mir in den kühnsten Träumen irgendwie nicht vorstellen können, dass die 19-Jährigen so viele Einsatzzeiten bekommen, aber sie bekommen sie auch gerechtfertigt. Also sie rechtfertigen das in jedem Spiel wieder. Das geht weiter über den Trainer, der aus meiner Sicht ein unglaublich positives Auftreten hat, was mir einfach unglaublich gut gefällt, was so perfekt zu diesem Verein passt, wie ich ihn mir wünsche. Das geht weiter über, ja, wie wir schon gesprochen haben, über Kutschke, dass das Verhältnis von den Fans zu den Spielern wieder sehr viel positiver ist, wie es in den letzten Jahren nie war, dass da einfach sehr viel engeres Verhältnis aktuell wieder ist. Ja, also das gefällt mir rundum. Das Paket ist das und das ist nicht dieser Ausblick auf, wir können diese Saison aufsteigen, sondern es geht mir einfach nur darum, dass wir auch viele Dinge, die ja, die Fanszene quasi in ihrem Brief angesprochen hat, kritisiert hat, unter Umständen auch, dass die aktuell fruchten und angenommen werden und wir müssen auch nichts ja, jetzt in den Himmel loben, das ist eine Momentaufnahme alles, aber das ist für mich ist es der absolut richtige Weg und das Gefühl einfach mit so einem Saisonstart in eine Saison reinzugehen, das hatten wir halt schon ewig lange nicht mehr, wir hatten immer direkt die Kacke am Dampfen und jetzt mal so reinzugehen tut extrem gut.
Ja, das spielt natürlich dann auch mit. Also ich sehe es in weiten Strecken total wie du. Das ist mal unabhängig jetzt davon, dass jetzt plötzlich auch mal wieder ein paar Spiele gewinnst und das halt gut aussieht, ist es halt einfach geil. Aber das spielt natürlich dann mit rein. Es ist natürlich auch, deswegen ist es halt auch irgendwie so geil, dieses Gefühl, weil diese Mannschaft funktioniert, weil die jungen Spieler funktionieren. Das hätte ja genauso gut auch sein können, okay. Das geht total schief in den ersten Spielen und irgendwie haben dann die unsere jungen Spieler, auch wenn sie irgendwie Vertrauen kriegen, schießen einen Bock in dem anderen und alles geht. Die haben vorher darüber geredet, die ersten beiden Spiele können auch anders ausgehen. Und deswegen ist dieses ganze Gebilde, wie es jetzt gerade ist, einfach mega geil. Und es ist wirklich, dass sich das Gefühl innerhalb von so einer kurzen Zeit so stark wieder verändern kann. Nachdem wir ja letztes Jahr oft drüber geredet haben, man entfremdet sich irgendwie von diesem Verein, es ist alles irgendwie nicht mehr so geil, es fühlt sich kacke an im Stadion, es ist irgendwie blöd, mit der Mannschaft funktioniert es nicht. Man hat sich das Gefühl, dass man sich dann auch irgendwie identifizieren kann. Und es ist einfach komplett, komplett anders wieder. Es ist einfach wieder ein viel geileres Gefühl, im Stadion zu stehen. Du hast nur 6.000 Zuschauer da, aber du hast das Gefühl, dass diese 6.000 Zuschauer auch da sind, weil sie halt irgendwie Bock auf diesen Verein haben. Und das ist einfach ein komplett anderes Gefühl, als in einem ausverkauften, so schön es auch mal war, ausverkauften Stadion 15.000 Zuschauer gegen Schalke zu stehen. Und dann irgendwie, ja, natürlich sind da jetzt auch 12.000 Leute aus Ingolstadt. Aber wie viel davon sind jetzt wirklich da, weil sie diesen Verein lieben? Und wie viel sind davon da, weil da Bundesliga-Fußball ist? Mhm. Und wie, also in Retrospektive ist es für mich halt wirklich so, wie krass diese erste Liga diesem Gefühl geschadet hat. Also wir haben ja immer darüber geredet, früher war irgendwie alles toller, aber das war so weit weg. Und jetzt dieses Gefühl, wie es jetzt ist, wie geil das sich jetzt anfühlt, umso schlimmer fühlt ist das für mich, wie abgestumpft und fern das irgendwie in den letzten Jahren dann war. Also zweites Erstliga-Jahr, nach dem Abstieg aus der ersten Liga.
Ja, man muss ja immer noch dazu sagen, dass wir welche waren, die wir uns nicht komplett entfremdet haben, sondern wir waren ja immer noch sehr, sehr nah da und uns, ja, wir sind nicht komplett weggebrochen an dem Verein. Und wenn man das auch jetzt die letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch wie es den Hörern geht, wie viele Leute ich irgendwie von getroffen habe, die tatsächlich vielleicht weggebrochen waren oder sich so ein bisschen noch ein bisschen mehr entfremdet hatten als wir, die jetzt aber wieder sagen, wow, hier entsteht was, wie sympathisch ist diese Mannschaft bitte. Das ist eigentlich das, was ja auch wieder maßgeblich dazu beiträgt, dass ich sage, ja, genauso geht es mir auch. Und das macht mich schon ein Stück weit stolz, wie es der Verein jetzt auch in dieser kurzen Zeit hingebracht hat, das alles wieder in eine sehr geordnete Bahn zu bringen, sich auf einen guten Weg zu begeben und die Voraussetzungen zu schaffen, dass hier auch langfristig tatsächlich wieder diese Werte gelebt werden können. Aber es ist natürlich auch die Verantwortung eines jeden Einzelnen, dahinter zu sein, dass es auch dabei bleibt, weil es kann, wie wir es erlebt haben, eben immer sehr schnell auch wieder umschlagen. Ja. Gerade wenn Erfolg da ist.
Eben, die Gefahr des Erfolgs ist halt immer da. Aber anders muss man sagen, ich denke, dass irgendwie, also allein dadurch, dass der Verein jetzt so dermaßen drastisch auf alles reagiert hat, für mich im Gefühl, wie es jetzt war, also wie stark wirklich entgiftet wurde, irgendwie auch diese komplette Mannschaft. Ich muss sagen, charakterlich ist diese Mannschaft so dermaßen gut aufgestellt worden, dass man sich gar nicht besser wünschen könnte, glaube ich. Also natürlich sind noch so ein, zwei Spieler weg. Ich meine, okay, die hätte ich gerne behalten. Also einmal Kohn beispielsweise wäre natürlich sehr lieb, wenn er noch da wäre. Aber die Spieler, die gehalten wurden, sind ja wirklich von der Einstellung auch letztes Jahr schon die Besten gewesen. Und dann kommen halt einfach dadurch, dass die ganzen Eigengewächse, die Jungen dazukommen und auch die Transfers, die jetzt dazugekommen sind, bei denen hast du das Gefühl, okay, die haben Bock, die haben eine geile Einstellung. Und das, allein das, wenn du mal siehst, wie jetzt dieses Publikum, diese 6.000 Zuschauer, die da wieder im Stadion sind, es ist wie früher. Diese Leute in dem Stadion sind so einfach zu begeistern. Du musst einmal eine geile Grätsche auspacken, du musst einfach nur einmal irgendwie aus 20 Metern das Ding 2 Meter übers Tor jagen und da ist plötzlich Stimmung drin und alle drehen voll durch und dann hast du aber im Gefühl dazu jahrelang jetzt in letzter Zeit gehabt und hast halt 10.000, 12.000 Zuschauer. Aber wenn davon halt 4.000, 5.000 dabei sind, die keinen Bock haben, irgendwie den Verein zu unterstützen und einfach nur da sind, weil irgendein Name auf der Gegner da ist, da kommt da nie Stimmung auf. Und jetzt sind halt wieder die 6.000 Leute. Und die sind aber halt einfach komplett zu begeistern. Und das macht viel, viel, viel mehr Spaß. Sicherlich der Mannschaft auch, hundertprozentig der Mannschaft auch. Was bringt der Mannschaft? 10.000 Leute, die da schweigend rumsitzen und vielleicht mal nach dem zweiten Fehlschuss ihren Unmut kundtun. Da habe ich das viel lieber so. Ich weiß nicht, also wir sind uns sehr einig, dass es jetzt irgendwie viel geiler ist als vorher wieder. Wie siehst du es so? Stimmungstechnisch, Zuschauer, Zuspruch technisch in den ersten Spielen bisher?
Ja, also ich war von den Zuschauerzahlen, also bei erstes Heimspiel gegen Duisburg, etwas überrascht. Also ich hätte mit mehr gerechnet, mehr erhofft. Fand es aber, ja, so wie du es gerade eigentlich gesagt hast, muss das wahrscheinlich einfach genau so sein. Aber ich habe immer noch mehr so meine Sorgen, wie wird es denn dann tatsächlich an einem regnerischen Novemberabend. Ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst. Ne? Das sind wirklich die, die jetzt da sind und die immer da sind. Aber nichtsdestotrotz werden da natürlich auch noch Spiele sein gegen unattraktivere Gegner als Duisburg. Vielleicht auch in Saisonphasen, in denen es nicht so prickelnd läuft, wo wir über nochmal 1.000 oder 2.000 Leute weniger sprechen müssen. Aber dann ist das eben so, wie du gerade gesagt hast. Ja, es wird diese Saison jetzt keine Zuschauerrekorde geben, sondern es kommt auf die Stimmung drauf an, die da produziert wird. Und die war für mich subjektiv, aber gerade gegen Duisburg ziemlich, ziemlich gut. Kann man ja auch dazu sagen, gab so ein paar Änderungen auch auf der Südtribüne. Die aktive Szene oder die aktiven Gruppen sind einen Wellenbrecher nach oben gerückt. Das Vorschreibpodest wurde auch umgestellt. Einfach um mal zu sehen, was passiert denn, wenn wir jetzt diesen Stimmungskern noch ein bisschen weiter nach oben verlagern. Es werden logischerweise weniger Leute da sein in dieser Saison. Keiner wusste so recht, wie wird das angenommen und wie wirkt sich auf die Stimmung aus. Aber man musste eigentlich schon nach dem ersten Spiel direkt sagen, ja, das war eine sehr gute Entscheidung, würde ich sagen. Das kam sehr, sehr gut an. Hat viele Leute mitgezogen, die Leute hatten Bock und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, mit den Leuten, die wir auf der Süd haben, das Beste daraus zu machen. Jetzt gestern gegen Würzburg, muss ich sagen, war es lange Zeit ein bisschen zäh. Lag vielleicht auch dran, weil eine Trommel nicht da war. Aber du hast dann auch direkt nach dem Tor wieder gemerkt, ja, jetzt gehen wieder alle Leute mit und das passt. Also gefällt mir extrem gut zu Hause. Noch dazu die lange Südtribüne Ingolstadt-Fahne, die jetzt am Zaun hängt, glaube ich, macht auch ein sehr, sehr gutes Bild her. Auch so dem geschuldet, dass einfach es vermutlich in der dritten Liga nicht unbedingt mehr Zaunfahnen werden und der Zaun ja ohnehin schon immer ein bisschen löchrig aussah. Das gibt ein sehr, sehr gutes Bild ab, aus meiner Sicht. Und um auf die Auswärtsspiele noch zu kommen, auch das waren jetzt zwei Spiele an einem Montag und einem Dienstag. Auch das für unsere Verhältnisse gut besucht und mit ordentlichem Support. Ich hatte zum Beispiel auch in Lautern, das waren über 150 Leute, wenn ich das vergleiche mit Auftritten in Lautern vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren, ja, da hättest du mir einfach bei dem Spiel letzten Dienstag gesagt, das ist ein Samstag heute, hätte ich gesagt, ja, okay, ja, es ist auch in unserem Rahmen. Klar, 150 ist jetzt ausbaufähig immer noch, aber das war einfach vom Support her, von den Leuten, die da waren, absolut positiv. Also Jena genauso, gut 200 würde ich da auf jeden Fall sagen.
Ja, nee, also ich bin da sehr, sehr deiner Meinung. Heimspiel Duisburg, gigantisch. Meines Erachtens, also richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Würzburg, ich habe gehört von anderen Tribünen, dass es auch sehr gut aufgenommen wurde, die Stimmung, aber ich fand es eher gesagt von der Süd aus auch zäh, lang zäh. Aber auch da, genau das, was ich vorher gesagt habe, wenn da mal was wirklich passiert, wieder. Du merkst in diesen Situationen, in denen da halt irgendwas mal ist, sich mal richtig reinballert oder schießt knapp am Tor vorbei, dann kannst du die Leute einfach so einfach mitreißen in diesem Stadion. Und die 6.000, die da sind, die lassen sich dann halt auch mitreißen. Früher war es eben, wie gesagt, da war es halt dann so, da stehen auf der Süd 3.000 Leute und davon sind aber dann 2.000 Leute, die so jetzt nicht unbedingt da sind, um Vollgas zu geben. Wenn das halt nur 150 oder 200 Leute sind, die nicht unbedingt da sind, um Vollgas zu geben, dann lassen die sich auch mitreißen, Situationen. Aber umso mehr Leute da sind, die nicht von sich aus supporten würden, ja, umso mehr drückt das die Stimmung, umso schlechter wird's. Und dadurch, dass jetzt die Szene weiter oben steht, meines Erachtens, das Dach hilft da schon gut da oben. Und das macht alles Sinn, also total. Und ich bin sehr positiv überzeugt, dass das wieder eine klasse Stimmung gibt. Das war in der Vergangenheit auch so. In Spielen mit 6.000, 7.000, 8.000 Zuschauern hatten wir wesentlich bessere Stimmung als bei vielen 12.000 Spielern.
Ja, das geht einfach auch alles Hand in Hand, würde ich sagen, aktuell. Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass hier von Minute 1 an ja, der absolute Hexenkessel ist. Das wird es in Ingolstadt nicht unbedingt geben, aber eine Mannschaft, die hier sich reinhaut, die einen Kredit hat, die ja, ordentlich spielt, wo vielleicht auch einfach mal immer wieder Gesten Richtung Publikum und so weiter kommen, wo das einfach ein enges Verhältnis ist, die kann dieses Publikum zu sehr guter Stimmung verleiten. Und das hat natürlich, da haben natürlich jetzt die Ergebnisse mit reingespielt, aber ich bin mir sicher, dass das auch bei Spielen, wo wir nicht in Führung liegen, funktionieren kann. Solange das Verhältnis so ist, wie es aktuell ist.
Ja, und ich sehe es auch so, eben, dass es einfach glaubwürdig rüberkommt, also dieses positive Zeichen der Spieler auch und auch von Jeff Savene, das Gefühl, total nahbarer Typ, total, auch bei dem Jena-Spiel war er dann plötzlich einfach zwischen seinen Spielern mit am Zaun, ganz zum Abklatschen am Zaun, ich weiß gar nicht, kapiert, was ist, aber Moment, das ist der Trainer, wir haben einen Trainer, der gerade mit zum Zaun kommt, was ist denn hier los? Und das sieht einfach alles gesund aus, es ist toll, es macht Spaß. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt momentan, dass man mal wieder, dass wir beide sagen können, es macht Spaß. Wenn ich mir das mal gesagt habe, macht Spaß.
Damit habt ihr nicht gerechnet. Tja,
wir überraschen euch jedes Mal. Ja, was kommt? Also was kommt jetzt die nächsten Tage? Wir spielen nächste Woche am Freitag zu Hause gegen Club im DFB-Pokal. Spielen davor am Dienstag. Ja, jetzt müssen wir spicken. Irgendwo in der Pampa hinter Schweinfurt im Toto-Pokal gegen Burgwalbach Bad Neustadt. Ist das eine Spielvereinigung?
Ja, man weiß es nicht so richtig.
Also ich glaube, viel schlimmer hätte es nicht laufen können. Ich weiß nicht, war das nicht früher auch so, dass du in der ersten Pokalrunde ein bisschen detaillierter irgendwie gegen nähere Gegner spielst?
Ja, bis zum letzten Jahr.
Ja, super.
Bis wir da sind, haben wir jetzt natürlich gleich mal ein Spiel, das irgendwie über 2,5 Stunden einfache Anreise hat. Geil.
Und ich meine, dann ist es halt auch so, ich meine, Bayern ist groß, natürlich, aber es gibt ja auch viele Vereine in Bayern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Gegner kriegst, der halt was 2 Stunden 45 weg ist mit dem Auto, die ist nicht so hoch. Also Stunde 30, okay, ja. Aber hinter Schweinfurt, das muss man erstmal schaffen. Wobei 60 muss auch gegen Schweinfurt ran, glaube ich. Also gegen eine Schweinfurter Mannschaft. Und die freuen sich sicherlich auch. Die fahren halt dann 3,5 Stunden.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Gradmesser. Also wer die Auslosung gesehen hat, weiß es meistens vielleicht nicht. Es gibt quasi die Kreissieger, die in ihrem Topf sind, die gezogen werden und sich dann einen Gegner raussuchen dürfen. Und das liefert natürlich auch so ein bisschen über die Attraktivität der Mannschaften ab. Also FC Ingolstadt wurde als zweites gezogen und erste war logischerweise dann quasi der FT Schweinfurt, glaube ich, der dann 60 sich gewünscht hat. Aber es zeigt immerhin, dass man auch in Burgwalbach sich den FC Ingolstadt raussuchen kann aus einem noch sehr breiten Feld an Mannschaften, die man sich hätte raussuchen können.
Ja.
Hätte ja auch schon Würzburg oder so zum Beispiel sein können.
Muss man vielleicht hinterfragen. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich als Burgwalbach mir jetzt unbedingt Ingolstadt wünschen würde. Warum was?
Gut, weil halt einfach, du suchst dir den attraktivsten Gegner raus, der das zu deinem Spiel des Jahrhunderts macht. Also bei einem Kreisligisten, glaube ich, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit auch, dass du gegen Garching weiterkommen wirst oder sowas eher
unwahrscheinlich. Genau. Ja, naja, okay, immer gespannt. Also entsprechend werden wir höchstwahrscheinlich gegen Burgwalbach, Bad Neustadt mit der U21 so 50% auflaufen, ne?
Ja, nachdem das U21-Spiel, das Nachholspiel gegen Regensburg, das für Mittwoch angesetzt war, jetzt auch verschoben ist, gehe ich mal stark davon aus, dass das ein sehr breiter Mannschaft dann zumindest von der U21 ist. Ich weiß nicht, wer da noch dann dabei ist, auch wer die Mannschaft trainiert, ob da jetzt dann tatsächlich ein, zwei Bene überhaupt mitfährt, muss er ja eigentlich fast, oder? Also
ich weiß nicht, gespannt. Ob es da Regularien in die Richtung geht, aber also wir können stark davon ausgehen, dass da nicht viel aus der ersten Startelf mitspielt. Allein deswegen, weil wir 3 Tage später das doch nicht so unwichtige DFB-Pokalspiel gegen Nürnberg haben. Allen ist irgendwie bewusst, dass dieses Spiel gegen Nürnberg höchstwahrscheinlich nicht gewonnen wird, aber mein Gott, wir sind alle halbwegs gut drauf. Nürnberg, sie haben bisher ein Spiel, die spielen montags auch gegen HSV. Also die spielen auch quasi nur 4 Tage vorher. Ich meine, da kann schon was gehen, ich meine, zu Hause, warum nicht? Deswegen gehe ich stark davon aus, dass alle, die da in unserer Startelf, Top-Elf stehen sollten, würden nicht im Toto-Pokal spielen werden.
Ja, zu dem Nürnberg-Spiel, du sagst es gerade schon, wir sind da beide in krasser Außenseite. Ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt auch schon wieder die Erwartungshaltung so ein bisschen steigt nach den Ergebnissen. Also man muss schon irgendwie auch sagen, haben wir ja jetzt auch ausführlich gemacht, dass die Ergebnisse doch in jedem einzelnen der vier Spiele immer zu unseren Gunsten auch ausgefallen sind. Aber da waren auch teilweise Abwehraktionen dabei, wo ich sage, ja, ein höherklassiger Verein wird diese Fehler, die da passiert sind, bestrafen. Also das gab es eigentlich in jedem Spiel, solche Aktionen. Und insofern, wir sind da krasse Außenseiter gegen Nürnberg. Die haben eine extrem gute Truppe, wenn ich mir die auch anschaue. Also, aber ich freue mich auch extrem auf das Spiel, weil das wird nochmal ein Gradmesser und will nicht sagen, dass wir da chancenlos sind.
Nee, also allein deswegen, weil wir eben der mal doch der Underdog sind, kann uns das irgendwie in die Karten spielen. Ich weiß nicht, ob Nürnberg uns wirklich unterschätzt, das glaube ich auch nicht. Dafür sind wir dann doch auch zu gestartet. Ja, und ansonsten haben wir irgendeine Ahnung, wie viele Zuschauer da kommen. Es war ja irgendwann mal ein Stand zwischendurch erst 8.000 Karten verkauft, aber ich glaube inzwischen sind schon ein paar mehr. Ich habe also ein bisschen die Angst, dass es doch sehr Nürnberg-lastig wird in diesem Stadion.
Ja, es irritiert mich auch, dass also diese Zahl, die ja eigentlich sehr noch vor dem ersten Heimspiel quasi präsentiert wurde, dass schon 8.000 Karten oder so verkauft sind, hat mich da dann noch nicht gestört, weil ich auch gegen Duisburg zum Beispiel irgendwie mit 7.000 plus gerechnet hätte. Wenn natürlich schon gegen Duisburg irgendwie unter 6.000 kommt, 5.6 glaube ich waren es.
Ja, 5.8.
Zeigt natürlich schon nochmal, dass entweder der Stellenwert des Nürnberg-Spiels in Ingolstadt sehr, sehr hoch ist,
ja, das
oder dass sehr viele Nürnberger kommen.
Ich denke beides. Also zum einen ist natürlich für Nürnberg die Anreise jetzt nicht wirklich weit. Das Spiel ist um 20.45 Uhr. Das bedeutet, es ist auch überhaupt gar kein Problem, aus Nürnberg nach Ingolstadt zu kommen. Freitagabend, trotz, meine ich noch Berufsverkehr, ist aber auch Freitag auch kein Problem, nach Ingolstadt zu fahren. Deswegen denke ich schon, es werden einige Nürnberger da sein und ich bin auch schon relativ sicher, dass für viele, zumindest mal stark fußballinteressierte Menschen in Ingolstadt, dieses Nürnberg-Spiel doch einen hohen Reiz nochmal ausstrahlt. Ja, mein Gott, also ich finde das eigentlich ein ganz nettes Spiel gegen Nürnberg. Ich bin froh, dass es nicht gegen sowas wie Bayern ist oder sowas oder gegen Dortmund oder sonst was. Sondern Nürnberg, also werden natürlich wieder ein paar kommen, die irgendwie Bock haben auf ein tolles Fußballspiel, aber es wird zumindest nicht ganz so eventig wie früher. Aber ich hoffe einfach drauf, dass wir es schaffen, da anständige Stimmung reinzukommen und nicht irgendwie zwei volle Stehblöcke Nürnberg sehen werden. Das könnte echt schwierig werden.
Auch das wird wieder stark am Spielverlauf vermutlich hängen.
Ja. Ja gut. Was haben wir sonst so? Machen wir noch was? Haben wir noch was? Wir sind eigentlich wunschlos glücklich gerade, ne?
Ja.
Können wir erstmal so konservieren. Streich das mal im Kalender an. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nochmal passiert. Dass wir eine Podcast-Folge bringen, in der eigentlich irgendwie alle so glücklich sind.
Ja, jetzt wird alles besser. Also ist schon alles
besser,
gut.
Und besser kann es nicht. Also viel besser ist nicht. Was soll man noch machen? Vielleicht eine Runde weiterkommen, gegen Augsburg 5-0 gewinnen oder so. Ansonsten, nein. Also, ihr merkt, wir sind sehr, sehr, sehr positiv angetan von dem, was hier passiert ist in den letzten Monaten. Und auch vielleicht so ein bisschen überwältigt von dem, wie positiv das funktioniert hat.
Ja. Wir wissen es, glaube ich, trotzdem auch ganz gut einzuordnen. Hoffe, ihr seht das ähnlich wie wir, dass das jetzt ein guter Start ist, den wir auch einfach mal genießen müssen, aber der jetzt auch nicht überbewertet werden muss, was die Ergebnisse angeht und was die auch das Saisonziel aus meiner Sicht angeht.
Ja, aber die Ergebnisse sind ja auch das eine. Wir nehmen die komplett positive Entwicklung alles in diesem Verein mit.
Genau.
Scheiße auf die Tabelle. Von dem her, viel Erfolg in diversen Pokalen und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Servus.